Ja, meine Lieben, ich habe mir so gedacht, heute zum Erntedanktag, wovon kann man denn da predigen? Und mir kam also so der Gedanke, wenn ich an unsere Zeit denke, an das, was in den Zeitungen steht oder was wir im Fernsehen immer hören, dann sieht das ja nicht alles so rosig aus. Und wir haben im Moment eine ganze Menge Sorgen, denke ich, ne? Also so eine der größten Sorgen ist vielleicht die Angst, dass uns auch der Krieg hier erreicht. Aber auch im Persönlichen, wie viele Leute haben Angst, dass sie ihre Rechnungen bezahlen können. Man weiß ja nicht, was noch kommt, ne, wie sich die Sache entwickeln wird. Oder auch wie sicher die Berufe sind, wie sicher die Arbeitsstellen sind. Das sind alles so Sorgen. Ich habe so den Eindruck, dass wir von einem ganz hohen Niveau uns ein ganzes Stückchen runter bewegt haben. Und auf diesem Niveau dann auf einmal danken zu wollen, ist doch irgendwo was Komisches. Das passt doch irgendwie gar nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich müsste eigentlich mal über die Sorgen reden heute. Und habe den Text ausgesucht, der von den Sorgen handelt, nach dem Lukas-Evangelium, also nicht nach dem Matthäus, wie normalerweise aus der Bergpredigt, wie wir das eigentlich kennen, sondern aus dem Lukas-Evangelium. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Lukas so einen ganz besonderen Schluss hat dabei. Und da wollen wir also auch mal drauf hören. Ich lese uns den Text mal vor aus Lukas 12, von Vers 22 an. Hall da drin, ne? Vielleicht geht es so besser. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen habt oder um euren Leib, ob ihr irgendetwas anzuziehen habt. Das Leben ist doch mehr als Essen und Trinken und der Leib ist doch mehr als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Scheune noch Vorratskammer. Aber Gott sorgt für sie. Ihr seid Gott doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen auf den Feldern an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, dann wird er sich erst recht um euch kümmern. Habt doch mehr Vertrauen. Zerbrecht euch also nicht den Kopf darüber, was ihr essen oder trinken werdet. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Sei ohne Angst, du kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt zu schenken. Jetzt habt ihr gemerkt, wie der Lukas also so diese ganze Sache abbindet, ne? Aber ich möchte lieber von vorne anfangen. Sorgt euch nicht. Und einfach so zu sagen, sorgt euch nicht, ist Jesus eigentlich noch normal? Das ist doch Wahnsinn. Wir können doch nicht einfach aufhören zu sorgen. Wir müssen doch dafür sorgen, wenn wir aufhören, wenn wir kein Geld mehr haben, wenn wir gar nichts mehr hätten, wir würden doch untergehen. Geht doch gar nicht. Man muss doch für alles Sorge tragen. Meint Jesus vielleicht, dass es also nur diese schlimmen Sorgen sind, die an denen, für Dinge, an denen man nichts ändern kann? Oder meint er, dass wir also einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, Vater da oben, mach dann mal. Irgendwie ist es doch wahnsinnig. Ist Jesus Querdenker? Ist Jesus Fanatiker, religiöser Fanatiker? Ich glaube, das genau ist er nicht. Wenn ich mir angucke, wie Jesus gelebt hat, der hat sich von allem Besitz getrennt. Der hat sich von seiner Familie getrennt. Und das haben die ihm ganz schön übel genommen. Der hatte kein Haus, der hatte keine Wohnung. Der hat irgendwo draußen geschlafen oder wenn er irgendwo eingeladen wurde. Der hatte kein Geld, der hatte keinen Beruf, um Geld zu verdienen. Der war wirklich vogelfrei. Der hat als Wanderprediger gelebt mit seinen Schülern, ist durch die Gegend gezogen, durch das Land Israel gezogen, von einem Dorf zum anderen, von einer Stadt zum anderen, hat gepredigt, hat geheilt und hat seinen Vater sorgen lassen. Ich sehe daran irgendwo so, wie stark so unsere Sicherungssysteme sind, die wir heute haben. Wenn Jesus also sowas einfach macht, wie groß ist also unser Bedürfnis, uns abzusichern? Und an vielen Stellen gelingt das ja auch. An vielen Stellen hilft es ja auch, ist es förderlich. Und trotzdem, wenn wir also in unsere Gegenwart im Moment gucken, dann merken wir, dass wir das doch nicht so ganz in der Hand haben. Dass man doch nicht so ganz einfach vorsorgen kann für alles. Man wünscht sich das ja so, dass das ganze Leben geregelt wäre und man könnte ruhig und in Frieden leben. Wie dieser reiche Kornbauer, jetzt habe ich ausgesorgt, alles liegt da und jetzt kannst du dich in aller Ruhe deinen Reichtum genießen. Und dann stellte er fest, ist nicht so. Es kann sich so schnell etwas verändern und das geht gar nicht. Dieser Wanderprediger Jesus, dass der das also so wirklich gelebt hat, entdeckt man an vielen Stellen seiner Worte. Das, was er gepredigt hat, was er gesagt hat, da gibt es also so viele Sachen, die kann man nur verstehen, wenn man wirklich so ein Leben führt, so ein Leben völlig ohne Sicherungen, so ein Leben einfach auf der Straße. Ich denke an so die typische Bettlerweisheit, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, dann machen die euch auf. Oder viel schlimmer noch dieses Wort von dem Toten, lasst doch die Toten ihre Toten begraben, komm, folge du mir nach. So radikal sich abzuwenden von allem, das kann man nur derjenige, der also wirklich so einen Weg beschreitet, wie Jesus das gemacht hat. Da fallen mir noch eine ganze Menge mehr ein. Ich denke an die Jünger, die durch die Saaten gehen am Sabbat und sich die Kornähren abreißen, zerreiben, damit sie was zu essen haben. Diese Situation passt eigentlich genau in dieses Wandertum, ich sag's mal, weil das... Man konnte ja am Sabbat, wenn da alles verboten ist, wenn die Leute also noch nur 2 oder 3 Schritte laufen dürfen, wenn sie nicht arbeiten dürfen, gar nichts, dann kann man ja keine Leute einladen. Die haben also nichts gefunden, wo sie Essen kriegten. Und die mussten also mal sich was besorgen und was ausreißen. Passt also genau in diese Situation hinein. Oder anderes, wenn Jesus also sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Dieses zwei oder drei passt eigentlich auch in diese Situation hinein. Wenn man in die Häuser gegangen ist, da sind nicht so ganz viele Leute. Oder wenn man unterwegs jemanden getroffen hat, dann konnte man reden miteinander. Und dann haben sich zwei oder drei getroffen, ganz kleine Gruppen. Das ist also auch so ein Wort, was man noch nie in den Zusammenhang gestellt haben, dass Jesus ja einfach so herumgewandert ist, dass er vogelfrei war. Ich hatte da noch was. Ja, Jesus hatte ja auch seine Jünger ausgeschickt und hatte ihnen gesagt, ihr geht jetzt bitte ohne Tasche, ohne Schuhe, ohne Stab, keine Kleidung zum Wechseln. So geht ihr mal los und predigt das Evangelium. Heilt die Kranken und ich gebe euch die Macht dazu. Und dann redet von der Nähe des Gottesreiches. Und die Jünger kommen zurück und sagen, tatsächlich, die Dämonen waren uns untertan. Also wir haben viele Krankheiten heilen können. Ja, was haben denn diese Wanderprediger eigentlich gemacht? Jesus hat ja auch mal gesagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und er hat sich damit gemeint und die Jünger, die so losziehen. Worin besteht denn deren Arbeit? Sie verstanden sich ja so eben, dass sie die Kranken geheilt haben. Und dass sie gepredigt haben über die Nähe des Gottesreiches, so dass Gott auf sie zukommt, auf die Menschen zukommt immer mehr, ihnen ganz nahe kommt. Und sie sich deshalb auch auf Gott verlassen können. Also alles zusammen muss ich sagen, Jesus ist kein Querdenker, sondern das, was er da gesagt hat, sorgt euch nicht, das hat er tatsächlich erlebt. Das ist seine Realität gewesen. Gott hatte ihn und seine Schüler wirklich jeden Tag versorgt. Oder zumindest so viel, dass sie davon leben konnten. Der ist also wirklich kein Fantast. Der hat hier etwas ganz Reales gesagt. Und der meint das auch ganz real. Und das müssen wir also auch sagen, wir wüssten heute von solchen Worten überhaupt nichts, wenn nicht nach Jesus auch wieder Leute genau dieses Wanderpredigertum weitergemacht hätten. Bis ins zweite Jahrhundert hinein sind die Leute so herumgewandert und sie haben die mündliche Tradition begründet, also haben die Worte Jesu mündlich weitergegeben. Und mündliche Weitergabe funktioniert nur dann, wenn sie auch wirklich gelebt wird. Da, wo sie nicht mehr gelebt wird, wird sie vergessen. Wenn die Jünger das nicht gemacht hätten, dann wüssten wir heute von diesen Worten Jesu nichts mehr. Muss man sich also auch mal klar machen. Ne? Ja, wie sieht das so mit unseren Sicherungssystemen aus? Ich lerne daraus eigentlich, dass wir also ein sehr, sehr hohes Niveau geschaffen haben. Dass wir also unsere Sicherheit wirklich sehr hoch angesetzt haben. Und deshalb bedeutet natürlich, sich keine Sorgen zu machen, bedeutet natürlich, dass wir da Abstriche machen werden. Dass es also sich so nicht halten lässt auf dem hohen Niveau. Aber trotzdem gilt eben das andere, was Jesus sagte hier, euer Vater ist derjenige, der euch versorgen wird. Seht die Vögel an. Seht die Blumen an. Euer Vater würde euch versorgen. Der wird das machen. Und ich denke mal, alle die Leute, die mal irgendwo in Not gekommen sind, wo also diese Sicherungssysteme alle versagt haben oder sich Sachen so verändert haben, die wissen also auch darum, dass es also immer irgendwo wieder einen Weg gibt. Ne? Wenn also alles kaputt geht, dann geht, wie sagt man es doch schön, irgendwo ein Türchen auf, wo man wieder hindurchgehen kann und wo man wieder weiterleben kann. Der Vater weiß, was wir brauchen. Er kommt schon lange auf uns zu und ich denke mal so unterhalb unserer ganzen Sicherheitssysteme hat er ein Netz gespannt, wo wir hineinfallen können, wenn wirklich mal alles kaputt geht. Aber wir nehmen das gar nicht mehr so wahr, weil wir eben auch nicht so leben mehr. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass wir wieder alle zurückgehen in die Wanderpredigerzeit. Aber ich möchte doch, dass wir uns klar machen, dass wir nicht einfach vergessen sind, wenn unsere Systeme nicht mehr greifen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Dass wir nicht den Eindruck haben, dass Gott überhaupt nichts mehr für uns tut. Dass wir ins Bodenlose fallen. Sondern ich möchte eigentlich eher, dass wir wieder lernen, diese Kleinigkeiten zu sehen, die Gott für uns tut. Das, was vielleicht nicht so ganz selbstverständlich ist. Das vielleicht aber auch gerade das, was selbstverständlich ist, dass wir immer Luft zum Atmen haben. Nehmen wir nur so ein einfaches Beispiel. Oder dass wir also meistens doch irgendwo Leute finden, die uns unterstützen. Ich sehe zum Beispiel, wenn Not ist, ich denke also an so einen dicken Schneesturm, den ich in Hamburg damals miterlebt habe. Dann musste ich also bis so einige Kilometer zur Arbeit laufen, mit dem Auto fahren ging nicht. Und auf dem Weg dahin waren natürlich viele andere, die das gleiche Problem hatten. Und auf einmal ist man nicht nur gemeinsam zusammen gelaufen, den gleichen Weg, sondern man hat auch miteinander geredet. Auf einmal waren Kontakte da, was also sonst überhaupt nicht nötig ist. Wenn ich auf dem Weg zur U-Bahn bin oder in der U-Bahn irgendwo, da habe ich doch nicht mit den Leuten geredet. Da war man also froh, dass man noch ein bisschen Ruhe hatte oder so. Aber an dem Tag, als dieser dicke Sturm war, auf einmal war Gemeinschaft da. Man hat sich abgesprochen, man hat erzählt voneinander. Und man hat sich auch, soweit das ging, gegenseitig geholfen. Ich bin auf dem Rückweg zum ersten Mal in einem Polizeiauto zurückgebracht worden. Fahren durfte ja keiner mehr, aber ein Polizeiwagen hat angehalten, hat gesagt, kann ich Sie mitnehmen? Der hatte also auf einmal ja eine soziale Ader entdeckt, ich sag's mal so. Ne? Solche kleinen Sachen sind also immer wieder Geschenke Gottes, denke ich mal, wo ich merke, ich werde nicht allein gelassen, ich falle nicht ins Bodenlose. Und ich denke, das ist, glaube ich, das Wichtige, was uns Jesus sagen wollte. Lasst euch nicht davon blenden, wie gut eure eigenen Sicherheitssysteme sind, sondern macht euch doch klar, dass euer Vater für euch da ist. Der ist auf dem Weg zu euch hin und deshalb geht zu ihm. Damit könnt ihr rechnen. Ich finde es so stark, dass hier in dem Text zuerst kommt, euer Vater weiß doch, was ihr braucht. Und dann im nächsten Vers kommt erst dieses bekannte Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da ist also schon vorher was passiert. Hat Gott schon sein Netz aufgespannt. Und deshalb denke ich, dieses Trachten, wie Luther das Wort übersetzt hat, ist doch ein bisschen zu scharf. Das heißt eigentlich suchen. Und wenn ich das verbinde mit dem Wort Jesu, suchet, so werdet ihr finden, dann heißt das nicht nur suchen, dass wir uns auf die Suche machen und ganze Haus auf den Kopf stellen oder sonst was, sondern das Suchen ein Ziel hat, nämlich zu finden. Sucht, dann werdet ihr finden. Und so, meine ich, geht es uns hier mit dem Text, dass dieses Wort von dem Trachten, dass es also eigentlich ein Angebot ist, dass es eine Hilfestellung ist, dass es ein Freimachen von den Sorgen ist. Sucht mal zunächst nach dem, was Gott will, was Gott tut. Und dann stellt euch in seine Herrschaft, so hat hier das NT68 übersetzt, sorgt euch nur darum, dass ihr in seiner Herrschaft bleibt. Und dann wird euch alles andere zufallen. Dann wird euch etwas geschenkt. Und der Lukas, jetzt komme ich da auf Lukas zurück, der hat, glaube ich, genau diese Sache gesehen. Lukas hat ja bekanntlich auch die Apostelgeschichte geschrieben, also nicht nur die Worte Jesu und die Geschichte Jesu praktisch aufgezeichnet, so gut es irgendwie war, was es möglich war, hat er mal gesagt, sondern er hat also gleich auch die weitere Entwicklung der Gemeinde im Auge gehabt und hat den Weg aufgezeigt, wie sich die erste Christengemeinde von Jerusalem bis in die Welthauptstadt Rom bewegt. Und diese Entwicklung zeichnet er nach. Und dann, deshalb meine ich, dass dieses letzte Wort von der kleinen Herde, das ist ja irgendwo doch in einem ganz anderen in einer ganz anderen Sprache gesehen, das passt nicht zu den Worten, wie es vorher war. Habt keine Angst, steht da, oder fürchtet euch nicht. Und dieses fürchtet euch nicht ist auch wieder eine Sache aus dem Alten Testament, so haben die Propheten geredet. Wenn die einen Satz Gottes, ein Heilsangebot Gottes verkündet haben, dann fing das immer an mit fürchtet euch nicht. Das war also so praktisch die Introduktion dazu, also der Anfang. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt er, denn euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt, sein Reich zu schenken. Und ich denke, das zählt genauso für uns heute, auch hier für die Oberhausener Gemeinde, das Wort von der kleinen Herde, fürchtet euch nicht, sondern euer Vater will euch das schenken. Macht euch frei von den Sorgen, wo sie an der verkehrten Stelle sind. Meine Sorgen kann man natürlich sich Gedanken machen, auch planen, auch Dinge vorplanen. Aber diese Sorge, existieren wir noch weiter? Da können wir ja sowieso nichts dran ändern, nicht viel dran ändern. Sondern da dürfen wir Gott vertrauen. Habt doch einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen. So freue ich uns darauf und denke, dass wir heute auch uns anfangen können, damit darauf zu gucken, wo ist denn dieses Netz Gottes, dass wir es wahrnehmen und dass wir vor allen Dingen auch darüber zum Danken finden. Denn wir wissen, dass Gott uns unterstützt, dass Gott dabei ist, dass er ein Notnetz gespannt hat, dass er uns begleiten will durch unseren Leben und dass wir unsere Sorgen, ja, so ein wenig in die zweite Linie stellen können.